Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Dennis Horn.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Leere Redaktionen über den Umgang mit dem Coronavirus.
Volle Bücherregale über die Pressefreiheit in Minecraft.
Alter Vorstand, über 9 Jahre an der Spitze der Bundespressekonferenz.
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Entertainer Klaas Häufer Umlauf. Wir haben letzte Woche hier in was mit Medien ja auch darüber gesprochen. Joko Winterscheid und Klaas Häufer Umlauf haben in ihren ProSieben-Shows gefaked und nachgestellte Szenen als echt ausgegeben. Es hat Kritik gehagelt für 2 Grimme-Preisträger und jetzt hat Klaas Häufer Umlauf in seiner Show Late Night Berlin darauf geantwortet und eingeräumt, dass er Fehler gemacht habe, zum Beispiel als er mit seinem Team einen Fahrraddiebstahl inszeniert hat, der nie stattgefunden hat.
Alles war so schön geplant, so schön vorbereitet. Nur eines, das konnten wir ja wirklich nicht ahnen, dass ausgerechnet in dieser Nacht in Berlin keiner kommt, um Fahrrad zu klauen. Und unserer ist dann dummerweise auch nochmal zurückgelaufen, weil er vergessen hatte, sich seine Gage abzuholen. Ja, dumm. In dem Fall haben wir deutlich so anders dargestellt, dass man es auch nicht mit so einem einfachen ist ja nur Unterhaltung wegwischen kann. Ich kann auch jeden verstehen, der davon enttäuscht wurde. Dafür möchte ich mich ernst gemeint und ohne jede Ironie entschuldigen. Das war ohne Wenn und Aber ein Fehler und wird so auch nicht mehr vorkommen. Die Fehler, die wir dabei gemacht haben, die haben wir nicht aus purem Zynismus, Zuschauerverachtung oder Faulheit gemacht. Es gab Einzelfälle, bei denen wir nicht einsehen wollten, dass die Realität weniger spannend ist als das, was wir gerne auf der Showbühne sehen.
Sagt Klaas Häufer Umlauf.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Herrn Pähler.
Da frage ich mich, und jetzt ist das Thema jetzt so wischdiweg einfach vom Tisch für Joko und Klaas oder bleibt da nachhaltig doch was an der bislang ja eigentlich weißen Weste hängen, das den beiden vielleicht sogar schadet oder darüber hinaus sogar der ganzen Unterhaltungsmedienbranche. Für mich, da klingt die Entschuldigung ja so ein bisschen einsichtig, aber auch nur so bedingt. Eher so nach, ja, wir haben zwar Fehler gemacht, aber wir haben es doch nur gut gemeint, weil wir es doch einfach so sehr lieben, euch zu unterhalten. Klaas, der spricht ja auch zudem nur von Fehlern in Einzelfällen und ich finde, so spielt man doch gelegentlich auch mal so Sachen so ein bisschen runter. Trotzdem aber, denke ich, ist es nun auch gut. Ich glaube jedenfalls nicht, dass es sich lohnt, da noch tiefer zu graben, um eventuell noch weitere Einzelfälle aufzudecken. Und Joko und Klaas, die müssen jetzt auch nicht dauerhaft in einem Büßerhemd durch die Gegend laufen. Wichtig ist doch, dass sie sich dran halten, was sie gesagt haben, dass die beiden eben für die Zukunft daraus lernen. Und ich glaube, sie sind da Profi genug, um da sensibler zu sein, zumal die kritischen Beobachter nach dem aktuellen Fall sehr aufmerksam darauf achten werden, wo die beiden Grimme-Preisträger künftig für sich die Grenzen von Unterhaltung ziehen. Für mich jedenfalls kann es heute erstmal heißen, Entschuldigung angenommen.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das noch nicht infizierte Medienmagazin.
Du bist auch sicher, das war kein Coronavirus, das dir die letzten Ausgaben hier so die Stimme geraubt
Meine
hat?
Meine Stimme irgendwie, nein, also ehrlich gesagt, vor einer Woche hätte ich gesagt, natürlich bin ich sicher. heute würde ich so sagen, hier weiß ich gar nicht so ganz genau, aber auf jeden Fall habe ich auch 2 Wochen kaum jemanden gesehen. Ich glaube, ich habe alles richtig gemacht.
Gut. Ein Land ja so langsam im Ausnahmezustand. Es werden jetzt nicht nur mehr Veranstaltungen reihenweise abgesagt. Heute hat es die Republika erwischt übrigens. Wenn es klappt, wird sie auf den 10. bis 12. August verlegt, heißt es. Aber auch da guckt man nochmal. Und dann wird zum Teil schon der Betrieb an Schulen und Hochschulen eingestellt. Prüfungen fallen aus. Das Coronavirus ist auch in den Medien nicht mehr nur Thema für die Berichterstattung, sondern auch für die Redaktionen selbst.
Es gibt da jetzt nämlich eine ganze Reihe von Produktionen zum Beispiel, die entweder ausfallen oder wenigstens verschoben werden. Das ZDF, das hat die ersten Fernsehgartensendungen für dieses Jahr gecancelt und die Goldene Kamera, die wird verschoben. Außerdem auch die aktuelle Show mit Florian Silbereisen. Ja, und diese Liste, die ließe sich jetzt noch ziemlich weiter fortsetzen.
Ja, und es werden auch Shows ganz ohne Publikum produziert. Das ZDF-Morgenmagazin Anne Will. Der NDR geht so auch bei Extra 3 vor, seiner Satire-Show mit Christian Ehring. Das hat dann schon einen ganz eigenartigen Klang hier.
Hier ist Extra 3, der Irrsinn der Woche. Mit Christian Ehring.
Guten Abend. Herzlich willkommen zu Extra 3. Ja, was die Bundesliga kann, das können wir schon lange heute. Eine Sendung ohne Publikum wegen Corona. Die gute Nachricht vorweg, Sie sind safe. Ja, führende Virologen haben es uns nochmal bestätigt. Das Coronavirus kann sich nicht über den Fernseher übertragen. Es sei denn, Sie husten gegen den Bildschirm und Ihr Partner leckt ihn ab. Bitte lassen Sie das. Wir wissen, dass viele das machen. Denn wir sehen sie ja auch.
Aber man ist immer geneigt, darf man da jetzt lachen? Ja, da darf man lachen.
Ja, und merkst du, wie er so aus alter Gewohnheit die Pausen lässt, wo dann normalerweise
wo dann gelacht werden
total
würde.
Total komisch.
Ja, das ist wirklich komisch, das stimmt.
Und dann haben jetzt viele Häuser nicht nur das Publikum nach Hause geschickt, sondern auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice, Videokonferenzen, Notfallpläne, Ersatzstudios. Und da sagen jetzt einige, da stecken Chancen drin, weil das wie ein Zwang ist auch zur Digitalisierung. Und andere sagen,
so sehen vielleicht.
Ja, das wird für ordentlich Probleme sorgen, sagen andere. Und dazu gehören unter anderem die Freien.
Wir haben in den vergangenen Tagen deswegen mal versucht, ein Stimmungsbild einzufangen. Also wie gut sind die Medienhäuser in Deutschland auf das Coronavirus vorbereitet? Was macht das mit den Redaktionen? Wie sehen auch die Vorkehrungen und Notfallpläne dort aus? Dennis, du hast ja einen ganzen Haufen von Rückmeldungen bekommen. Wie sortieren wir das jetzt mal?
Ich würde sagen, lass uns mit Homeoffice und Videokonferenzen und diesen Dingen anfangen. Mhm. Die hatte ich ja gerade schon genannt. Also es gibt ja einmal so Standardreaktionen, die jetzt viele so in mittelgroßen, großen Unternehmen kennen. Also Homeoffice, Videokonferenzen, keine Besuchergruppen, aber auch mehr, keine Veranstaltungen mehr. Alles mit Desinfektionsspendern ausgestattet. Ich bin gerade hier beim Deutschlandradio in Köln reingegangen. Auch da steht einer, schnell Hände eingerieben damit und rein. So. Und dann gibt es Läden, die hat es unterschiedlich stark getroffen. Also ich kann jetzt zum Beispiel mal ProSieben benennen. Da hat es vielleicht so die größten Auswirkungen erstmal gehabt. 200 Leute mussten da ins Homeoffice, weil es dort 2 bestätigte Infektionen auch gab. Mhm. Jetzt sind viele auch wieder zurück am Arbeitsplatz, aber da hat man dann auch so einige dieser klassischen Maßnahmen getroffen. Jetzt kommen sie sich auch nicht zu nah und Meeting mit weniger Leuten und sowas. Es gibt wahnsinnig viele Medien, das hören wir jetzt auch aus den USA, Condé Nast, Washington Post, aber auch reihenweise Medienhäuser, die ihre Reisen abgesagt haben. Ich habe jetzt auch aus der Sportschau-Redaktion zum Beispiel im WDR gehört, nur noch senderelevante Reisen. Und da ist jetzt die Frage, ob das noch so viele sein werden, weil nächste Woche ja sogar entschieden werden soll, ob die Fußball-Europameisterschaft verlegt wird. Das wäre natürlich für eine Redaktion wie die Sportschau ein Wahnsinn. Ne? Auf das kommende Jahr, schreibt L'Equipe in Frankreich heute. Also wir werden es nächste Woche erfahren. Dann gibt es so Maßnahmen in Rundfunkanstalten der ARD, die sich so nach dem Robert-Koch-Institut richten und sagen, wenn hier unsere Leute in Risikogebieten waren. Ich habe von einem gehört, der ist mit dem Zug durch Italien gefahren und der kam dann auch erstmal 14 Tage in Quarantäne, durfte nicht arbeiten. Das sind so die Standardmaßnahmen. Wir haben hier im Deutschlandradio eine Taskforce für den Umgang mit dem Virus. Das ist ganz interessant. Die sagt, wir müssen ja, weil wir zum Teil auch systemrelevant sind, kommen wir später nochmal zu, oder krisenrelevant, im Funkhaus arbeiten, vor allem beim Blauen Radio, dem Deutschlandfunk. Und wir halten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auseinander. Also da wird jetzt darauf geachtet, im Großraum zum Beispiel mindestens 2 Meter Abstand und auch hier kleinere Sitzungen. So, und jetzt habe ich habe nicht überall so gute Sachen gehört. Also wo hapert es zum Beispiel bei der Telearbeit? Also da höre ich aus einigen Läden und da haben mich die Leute dann gebeten, so ein bisschen das zu anonymisieren.
Okay.
Ich komme dem nach. Aber ich höre aus einigen Läden, da waren viele Öffentlich-Rechtliche dabei, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschrieben haben, hier wurde in den vergangenen Jahren die Digitalisierung verpennt, zum Teil auch aufgehalten durch verschiedene Abteilungen und Begehrlichkeiten so in der Hierarchie, die dann sagen, wir haben jetzt ein Problem mit Telearbeit, weil die Leute sich halt von zu Hause aus nicht einloggen können, obwohl sie es gern würden. So. Dann habe ich vom Privatfunk, von Hörfunksendern zum Teil gehört, so zu diesen Gesundheitsvorgaben, alle sind irgendwie krank, Bronchitis und so. Aber es gibt keine Vorgaben, wie wir damit umgehen sollen. Und gerade wenn sich so Krankheitszeichen zeigen, sind viele so ein bisschen unsicher, werden nach Hause geschickt, aber ohne eine Info, wo sie sich dann tatsächlich auch testen lassen können.
Klingt erstmal ja alles irgendwie, das war uns auch klar, wenn man die allgemeine Nachrichtenlage schon verfolgt, dass das irgendwie alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens erreichen wird und irgendwie auch nicht alles nicht so schön ist. Ich finde ganz spannend den vorletzten Punkt, den du gerade so angesprochen hast. Also ein bisschen auch der Hinweis darauf, von wegen Digitalisierung verpasst und jetzt irgendwie keine Chancen überhaupt von zu Hause aus sich einzuloggen. Könnte man nicht auch so ein bisschen getreu den Spruch, in jeder Krise liegt irgendwie auch eine Chance, sagen, das ist vielleicht jetzt nicht ad hoc, weil so schnell wird man es nicht lösen können möglicherweise, aber perspektivisch doch eine Chance, wenn jetzt eben doch viele erkennen, wir müssen eben auf digital umstellen.
Ja, das würde ich schon sagen. Also das hört man jetzt so erstmal pauschal von allen, die sagen, guck mal, endlich funktioniert das, Videokonferenz und so weiter. Und vielleicht ziehen wir da ein paar Schlüsse draus, ne? Wie sich vielleicht auch so bei Unternehmen, das betrifft ja die Öffentlich-Rechtlichen vor allem, so standortübergreifend Konferenzen dann in Zukunft auch handeln lassen. Ich habe noch was Interessantes gehört von Ippen Digital. Das ist die Redaktion in Frankfurt, die Online-Portale betreut von Frankfurter Rundschau, Frankfurter Neue Presse, HNA, Offenbach Post. Und das sind so rund 30 Leute. Und die sorgen jetzt auch dafür. Cloud-Zugang, alle von zu Hause aus können dann auf das Content-Management-System zugreifen. Die haben dann auch zum Teil Notebooks mit nach Hause bekommen. Eigentlich so ein bisschen Standard. Mhm. So, aber die schilderten, das funktioniert jetzt sehr gut. Und zwar auch so auf Anhieb. Also es ist nicht überall das Problem vorhanden, dass man jetzt da wahnsinnig rotieren muss, offenbar.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, also gerade wenn man jetzt mal aus all dem, was du so sagst, so diese etwas offizielleren Rückmeldungen rausfiltert, die klingen natürlich erstmal schon auch so ein bisschen, na, wir haben es aber trotzdem im Griff, wir sind da irgendwie vorbereitet. Ich habe irgendwie das Gefühl, das muss sich doch aber irgendwie dann doch auch all diese Maßnahmen und Einschränkungen aufs Programm auswirken, oder?
Klar, also wir sehen das ja gerade mit einigen Absagen, die du am Anfang schon genannt hast. So viele Shows sind betroffen, auch mit dem Publikum. Da guckt man jetzt im Moment noch, wie verschoben werden kann. Aber wenn man jetzt so Virologen hört, die sagen ja auch, das kann sich jetzt ein halbes Jahr hinziehen, so die ganze Diskussion. Und bis in den Herbst reingehen. Da gibt es jetzt Redaktionen, die tatsächlich überlegen, aber noch so ein bisschen auf Sicht fahren, wie sie damit umgehen. Und man hört das jetzt so, diese publikumsarme Produktion vielleicht auch Chancen bietet. Also das muss nicht unbedingt ins Negative abdriften, sondern da sind vielleicht auch Chancen fürs Programm dabei. Der RBB hat jetzt zum Beispiel gesagt, dass er viele kulturelle Veranstaltungen, die jetzt ohne Zuschauer stattfinden werden, filmen und streamen möchte. Die Veranstalter machen da auch mit. Jetzt hören wir aus Österreich, wo ja die Schulen geschlossen wurden, dass der ORF zum Beispiel das Schulfernsehen in den Vormittag legt, also richtig Revival des Bildungsfernsehens. Und Daniel Buß, ein Kollege von uns, den ihr auch hier aus Was mit Medien kennt, der sammelt gerade auch so ein bisschen so ein paar Beispiele, schreibt auch selbst, dass das alles schon zur Erkenntnis führen dürfte, dass auch so bei Schalten mehr in Zukunft gehen wird mit Skype und FaceTime, wenn wir so Korrespondentengespräche machen, dass Redaktionen vielleicht mehr Material austauschen können, dass im Archiv auch noch viel liegt, dezentraler gearbeitet werden kann. Und dann gibt es natürlich auch konkrete inhaltliche Beispiele, wie zum Beispiel die vielen Coronavirus-Podcasts, die jetzt im Moment so die Runde machen. Also das bietet durchaus auch Chancen fürs Programm.
Was würdest du denn sagen, vielleicht gerade wenn jetzt die nächsten Wochen und Monate es sogar erst noch schlimmer werden sollte, wie gehen die Sender und Redaktionen damit um? Gibt es da tatsächlich Notfallpläne oder werden die jetzt gerade alle mit heißer Nadel gestrickt? Oder, also ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass das so in der Schublade fertig schon lag.
Mal so, also ich habe vom Privatfunk in Nordrhein-Westfalen gehört, dass da die Sender, das sind ja Lokalradios, sehr unterschiedlich handeln und es da nicht überall einen Notfallplan gibt, aber jetzt zum Beispiel der Senderverbund Radio NRW Moderatoren vorhalten möchte, wenn Sender komplett ausfallen. Dann wird aus Oberhausen zentral gesendet, was ja in Randstunden eh schon getan wird. Und da wird ein bisschen aufgestockt. Jetzt bei den Öffentlich-Rechtlichen gibt es Notfallpläne, Radiosender zusammenzuziehen. Also, dass dann pro Anstalt ein Radiosender zum Beispiel ausgewählt wird. Das sind oft die großen Popwellen mit dem breiten Publikum, wo gesagt wird, wenn hier der Betrieb von einzelnen Redaktionen nicht mehr gewährleistet werden kann, dann schalten wir diese Wellen dann überall auf. Und dann auch bei Fernsehsendern gibt es Notfallsendepläne, die grob im Rahmen jetzt so des Themas Coronavirus auch spielen, aber dann eben nicht mehr aktuell gehalten sind. Was mit Medien? das virale Medienmagazin.
Mittlerweile hat das Coronavirus also die Medienhäuser erreicht. Das hier lief gestern zum Beispiel in den Hörfunknachrichten im WDR.
Die Weltgesundheitsorganisation stuft Corona jetzt als Pandemie ein. Ausbreitung und Schwere der Erkrankung. Entschuldigung, Ausbreitung und Schwere der Erkrankung seien alarmierend.
Ja. Kann man sich nicht ausdenken, eine solche Panne. Und ja, ich weiß gerade auch nicht, mir tun es gerade, ob man drüber lachen kann. Ja und nein.
Ja, es gibt mittlerweile ja tatsächlich Infizierte in den Redaktionen. Heute kam die Meldung des Axel Springer, alle Leute ins Homeoffice schickt, sofern ihre Tätigkeit dies erlaubt, stand in einer E-Mail vom Vorstand. Beim Tagesspiegel gibt es auch einen Fall, Besprechungen sind abgesagt, die Kantine hat geschlossen, da arbeiten auch viele zu Hause.
Betroffen sind ja nicht nur Festangestellte, die dann nach Hause geschickt werden und dann da, wenn es gut läuft, technisch auch weiterarbeiten können. Betroffen sind eben auch Freie, die nach Hause geschickt werden und dann oft nicht weiterarbeiten können. Ja, und eben auch für diese dann nicht angefallene oder erledigte Arbeit dann eben auch nicht bezahlt werden.
Wir wollen auf deren Situation jetzt auch nochmal genauer blicken. Wir haben dazu mit den Freischreibern gesprochen, dem Berufsverband Freier Journalistinnen und Journalisten. Anna Heidelberg-Stein von den Freischreibern hat mir heute eine Sprachnachricht geschickt und mal drei typische Situationen geschildert, in denen Freie jetzt oft stecken.
Gehen wir doch die mal nacheinander durch, weil wir auch eine ganze Menge von Rückmeldungen von Freien bekommen haben, die darin ihre Situation schildern und zum Teil auch wirklich Sorge vor diesem Frühjahr und diesem Sommer haben und eben auch vor ihrer ja wahrscheinlich eher nicht so rosigen Auftragslage. Und beginnen wir mal beim ersten Punkt mit Anna Heidelberg-Stein von den Freischreibern.
Die erste Situation ist, wenn Aufträge von Seiten der Redaktion storniert werden. Da haben wir schon einige Hinweise, dass da wirklich Auswirkungen von Corona auf den Alltag von Freien zu spüren sind. Und leider werden auch nicht immer Ausfallhonorare gezahlt. Also einige Mitglieder der Freischreiber haben uns schon Bescheid gesagt. Sie haben bei Fremdabsagen durch Redaktionen und andere Auftraggeberinnen und Auftraggeber Ausfallhonorare von zwischen 25% und 75% der ursprünglich vereinbarten Honorare bekommen. Aber insbesondere bei Zeitungen scheint vielfach gar kein Ausfallhonorar gezahlt zu werden. Das ist natürlich vor allem im lokalen Bereich wirklich brisant, weil der sowieso zum absoluten Niedriglohnsektor im freien Journalismus gehört. Und in diesem Bereich ganz viele Vor-Ort-Termine für freie Journalistinnen und Journalisten wichtig sind. Wenn die jetzt abgesagt werden, dann verfügen die Freien, die da betroffen sind, kaum über Rücklagen, um solche Umsatzausfälle abzusichern oder auszugleichen. Und ja, aus diesen Gründen ist es auch zu befürchten, dass freie Kolleginnen und Kollegen notgedrungen Risiken eingehen, dann doch zu großen Veranstaltungen gehen, die noch nicht abgesagt wurden, über die sie berichten sollen. Und diese Risiken würden sie sicherlich nicht eingehen, wenn sie eine gewisse Sicherheit hätten und ein Ausfallhonorar gewährleistet wäre.
Da hat sie einen Punkt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist total nachvollziehbar. Ich glaube auch, der Appell, den sie da ja an quasi uns alle oder vor allen Dingen auch an die Medienverantwortlichen richtet, ist, glaube ich, einer, den man vielleicht hören sollte. Ich habe so das Gefühl, da könnte sich auch noch was bewegen. Ich jedenfalls habe so seit, das ist vielleicht auch ein bisschen emotional gedacht, aber seitdem ich gestern quasi unsere Bundeskanzlerin gehört habe, habe ich das Gefühl, da hat es nochmal auf so einer anderen Ebene bei vielen Klick gemacht. Und vielleicht ist da ja tatsächlich noch ein bisschen Hoffnung, weil ich finde es schon auch echt schwierig, wenn man quasi gerade die, die am Ende einer wirtschaftlichen, in Anführungszeichen, Nahrungskette stehen, sage ich jetzt mal, die sozusagen auch noch auf deren Schultern eigentlich Risiko verlagert, weil die wahrscheinlich die einzigen sind, die dann gefühlt hingehen müssen, ja, um überhaupt noch ein bisschen Geld zu verdienen. Das ist schwierig.
Ich habe noch Post von einem anderen Kollegen bekommen, der dann auch schrieb, Ausfallhonorare sind grundsätzlich zwar eine gute Einrichtung, so, aber das hat Anna Heidelberg-Stein ja gerade auch gesagt, wenn die so bei 25% liegen. Mhm. Ich habe jetzt hier ein Beispiel von 50%. Da gibt es dann irgendwie 150 Euro pro Tag. So, und wenn du jetzt so einen kompletten Monat durchbeschäftigt bist, sagen wir mal irgendwie 20 Tage so, dann wären das 3.000 Euro. So. Mhm. Und wenn man jetzt aber tatsächlich arbeitet und dann bei 6.000 Euro landet, so, und das irgendwie das gewohnte Level ist und dann hat man irgendwie Verdienstausfall, muss dann als Freier danach ja auch erstmal wieder akquirieren, wenn man merkt, jetzt geht es irgendwie weiter. Das ist schon ein Problem, weshalb dann, wie Anna Heidelberg-Stein es gerade beschrieb, dann viele eben doch arbeiten gehen. So. Und das heißt, dann wird an die Verantwortung der Freien appelliert, dann auch zu Hause zu bleiben, aber dann irgendwie auch mit den Ausfallhonoraren so kalkuliert, dass am Ende trotzdem zum Teil keine andere Wahl bleibt.
Hm. Hoffen wir, dass da sich vielleicht doch noch was tut zugunsten der Freien. Ja. Ich finde, das war jetzt so ein bisschen ja die Situation, dass da jetzt reihenweise Aufträge storniert werden. Jetzt kann man sich ja auch noch Situationen ausmalen, da wird quasi, sag ich mal, und das ist, glaube ich, das hat sie uns auch beschrieben, wenn da eine ganz aus Präventionsgründen, sag ich mal, eine ganze Redaktion storniert wird.
Die zweite Situation, in der wir Freie von Umsatzausfällen in Bezug auf Corona betroffen sein können, ist, wenn eine Quarantäne gegen eine Redaktion oder Freie selbst angeordnet wird. Da war jetzt in der öffentlichen Diskussion schon einige Male die Rede vom Infektionsschutzgesetz. Aber das greift nur, wenn eine Quarantäne behördlich angeordnet wird und nicht, wenn die Redaktion selbst zum Beispiel entschließt, wir machen jetzt alle nur noch Homeoffice, keiner arbeitet mehr in der Redaktion. Und deshalb gewährt dieses Gesetz uns Freien auch keinen vollständigen Schutz. Außerdem wird bei der Berechnung des Infektionsschutzgesetzes immer das Einkommen des Vorjahres herangezogen. Und die Leistungen liegen nun mal bei freien Journalisten oft in den verschiedenen Jahren weit auseinander. Und deshalb ist oft nur bei einem Teil des tatsächlichen Umsatzausfalls auch ein Schutz gewährleistet.
Da habe ich jetzt auch von einigen gehört, sie müssen jetzt den Honorarausfall dadurch schön privat tragen. So. Mhm. Und
also das heißt, privat tragen, man zehrt im Grunde von Rücklagen oder wenn man Pech hat, muss man sogar ins Minus gehen oder sich sonst wo was leihen.
Genau das. Und was da auch noch ein Faktor ist, diejenigen, die dann bei so einer Maßnahme, also alle Leute werden aus dem Sender irgendwie nach Hause geschickt und Homeoffice machen, die dann sagen, ich muss aber irgendwie arbeiten und Termine wahrnehmen und so weiter. Die greifen dann oft auf die Großeltern der Kinder zurück, was dann ja Risikogruppen sind. So, das finde ich auch nochmal ein Punkt. Das ist ja das, wovor auch Virologen noch explizit warnen. Also wenn ganze Häuser nach Hause geschickt werden ins Homeoffice und dann die Eltern keine Ersatzbetreuung haben gleichzeitig. Also es geht immer nur mit der Frage gleichzeitig, was passiert mit der Betreuung der Kinder? So, ne? Auch Punkt.
Ja, und lass uns nochmal weitergehen, weil quasi die Liste der Szenarien, die Freien, insbesondere Freien, Probleme bereiten können, ist ja noch nicht zu Ende. Ich glaube, was uns ja gerade allen passieren kann, und das wollen wir keinem hoffen, ist, dass wir uns tatsächlich selbst ja auch dieses Virus einfangen.
Die dritte Situation, in der wir Freien von Umsatzausfällen bei Corona betroffen sein können, ist eben, wenn wir selber krank werden. Da besteht für alle, die in der Künstlersozialkasse versichert sind, ein Krankengeldanspruch, aber für die meisten erst ab dem 42. Tag der Arbeitsunfähigkeit. Da muss also mehr als ein Monat überbrückt werden ohne Verdienst. Es gibt bei der KSK auch noch einen Wahltarif. Im Rahmen dieses Wahltarifs hat man einen Anspruch ab dem 15. Tag oder ab dem ersten Tag bei Krankenhausaufenthalt. Ganz schwierig ist in diesem Zusammenhang aber die Einschätzung, wann bei freien Journalisten und Journalistinnen überhaupt eine Arbeitsunfähigkeit vorliegt. Denn klar, bei einer nachgewiesenen Infektion muss man nicht unbedingt Symptome haben. Auch bei milden Symptomen wird eine Arbeitsunfähigkeit angenommen. Aber weil Teile der Tätigkeit von freien Journalistinnen und Journalisten von zu Hause aus ausgeübt werden können, bestünde ja nur eine teilweise Arbeitsunfähigkeit. Und eine solche teilweise Arbeitsunfähigkeit wiederum ist in den Regelungen zum Krankengeld gar nicht vorgesehen. Das heißt, wir freie Journalistinnen und Journalisten sind leider einer teilweisen Rechtsunsicherheit ausgeliefert und stehen jetzt in Bezug auf Corona vor ganz besonderen Herausforderungen. Vielen von uns drohen auf jeden Fall empfindliche Einkommenseinbußen.
Sagt Anna Heidelberg-Stein von den Freischreibern. Was mit Medien? Das blassblaue Medienmagazin.
Blassblau oder Cyanblau, das ist die Farbe, die ihr oft im Hintergrund seht, wenn Politikerinnen und Politiker in Berlin ihre Pressekonferenzen geben. So ist nämlich die Wand gestrichen in der Bundespressekonferenz. Zumindest hat das unser Photoshop-Test heute ergeben.
Wir wollen mal gleich hören, ob das tatsächlich diese Farbe auch ist. Aber die Bundespressekonferenz ist eine besondere Einrichtung. Viele wissen das nicht. Dieses seriöse Blau ist ja eine Farbe, die man oft sieht, egal in welchem Raum oder Ministerium oder wo auch immer Politikerinnen und Politiker stehen, in Mikrofone sprechen. Das wirkt dann auch immer so, als wäre die Bundespressekonferenz halt auch einfach so ein Raum, in den sie die Presse einladen, wenn sie irgendwas zu sagen haben.
Bei der Bundespressekonferenz ist das aber ganz genau andersrum. Hier lädt nämlich gar nicht die Politik ein, hier lädt die Presse ein. Und die Politikerinnen und Politiker, die sind nur zu Gast. 9 Jahre lang war Gregor Mainz Chef der Bundespressekonferenz oder besser gesagt deren Vorsitzender. Gregor Mainz ist Chefreporter in der Parlamentsredaktion der Rheinischen Post und jetzt zu Gast bei Was mit Medien. Guten Abend, Herr Mainz.
Guten Abend.
Verraten Sie uns doch vielleicht gleich zu Beginn mal, warum haben Sie aufgehört?
Also ich habe mich bemüht, in den letzten 9 Jahren die Bundespressekonferenz als gelebte Pressefreiheit, als wichtigen Teil der deutschen Demokratie zu positionieren. Und wir wissen, Demokratie lebt vom Wechsel und muss ich weiterreden?
Nein, aber dann lassen Sie uns das vielleicht tatsächlich doch direkt auch mal aufgreifen. Das passt vielleicht ganz gut. Sie haben ja letztes Mal die Bundespressekonferenz geleitet und zum Abschluss Danke dafür gesagt, dass Sie Teil dieses großartigen Demokratieprojektes sein durften. Vielleicht können Sie mal erklären, für die, die diese Idee auch der Bundespressekonferenz gar nicht so kennen, warum Sie diese ja doch sehr großen Worte auch gewählt haben.
Ja, das ist vielleicht ein Stück Ratlosigkeit, warum wir bei Besuchergruppen, bei unseren Tagen der offenen Tür, die wir immer im Sommer haben, erzählen müssen, warum das eine Besonderheit ist. Eigentlich müsste man sich doch fragen, selbstbewusste Journalisten auf der ganzen Welt, warum ist das für die nahezu Gott gegeben, dass sie darauf warten, dass Politiker eine Pressekonferenz geben. Sie machen es wahrscheinlich im Zweifel nicht dann, wenn es ihnen unangenehm ist. Dass sie darauf warten, selbst eingeladen zu werden. Wahrscheinlich werden sie eher nicht eingeladen, wenn es den Politikern unangenehm ist. Dass sie dann möglicherweise auch, wenn sie bekannt sind, unangenehme Fragen zu stellen, überhaupt nicht drangenommen werden und dass die Politiker selber entscheiden, wann die Pressekonferenz zu Ende ist, nämlich dann im Zweifel dann, wenn es ihnen unangenehm wird. Warum? Zum Teufel. Ist das der Standard weltweit? Und warum kommen nicht überall Journalisten darauf, dass es besser ist, wenn sie es in die Hand nehmen und selbst die Spielregeln bestimmen? Und deswegen habe ich dann auch die Worte gewählt, dass man uns rund um den Globus, um unsere Institution beneidet.
Und das ist dann zum Beispiel auch der Unterschied zu Pressekonferenzen, sagen wir mal, im Weißen Haus, wo der Präsident einlädt.
Oder auslädt.
Obwohl das, was wir vor diesem seriösen Blau, Sie kennen die ganz genaue Bezeichnung, haben Sie mir eben gesagt, auch nicht. Aber warum wurde das ausgewählt? Kurze Zwischenfrage.
Also ich weiß, der gute Geist der Bundespressekonferenz, Roswitha Kreuzmann, unsere Büroleiterin, die war dabei, als das 1999 ausgewählt worden ist. Da waren Fernsehleute dabei, die haben gesagt, was ist angenehm, was ist seriös, was sollten wir nehmen? Und da war es eine ganz bestimmte HKS-Farbe. Die Nummer hätte sie jetzt parat, ich habe sie nicht parat, die uns dann zu diesem Erkennungszeichen vorführt.
Ja, ich habe gerade so ein Bild einer Pressekonferenz, die gleich beginnen wird, vor Augen. Hier auf dem Fernseher, wo gleich Angela Merkel sich wohl nochmal zum Coronavirus äußern wird, auch da so ein Blau in dieser Richtung. So, aber jetzt nochmal zurück.
Ja, oft kopiert, nie erreicht.
Zu Donald Trump und dem Vergleich Pressekonferenzen im Weißen Haus und hier bei uns. Das ist eben der wesentliche Unterschied. Hier haben dann die Journalisten das Hausrecht.
So ist es. Wir laden ein, wir setzen die Spielregeln und wir sagen auch, wann eine Veranstaltung zu Ende ist. Natürlich nehmen wir Rücksicht auf die Terminpläne unserer Gäste und sagen nicht, ja, jetzt haben wir noch 50 Fragen an Frau Merkel, also muss sie noch 4 Stunden bleiben. Das machen wir natürlich nicht. Aber im Prinzip kann kein Politiker sagen, ach, das ist mir jetzt aber unangenehm, dass die Frage jetzt auch noch kommt. Ich habe jetzt ganz schnell einen Termin, ich muss verschwinden. Das gibt es bei uns nicht.
Verraten Sie uns, ich habe jetzt gerade eine kleine Denkschwierigkeit. Jetzt ist ja vor irgendwie wenigen Wochen, ging ja an dem Tag, an dem sich Armin Laschet und Jens Spahn sozusagen noch vor Herrn Merz in der Bundespressekonferenz präsentiert haben. Da war ja einer der wenigen Momente, wo auch mal die Bundespressekonferenz als solche doch auch Teil der Berichterstattung so ein bisschen war. Und da war ja das Bild in der Öffentlichkeit, als hätten die einen Coup gelandet und sich eben selbst auf die Agenda quasi und die Tagesordnung vor Herrn Merz gesetzt. Wie kann das denn eigentlich funktionieren, wenn Sie doch die Einladenden sind?
Ja.
Oder waren?
Ja, wir laden ein. Also in dem Punkt habe ich natürlich alle möglichen Kandidaten rechtzeitig eingeladen, aber ich kann natürlich nicht sagen, jetzt ist aber nur am Dienstag um 9.30 Uhr Zeit, dass sie kommen. Ich muss sagen, wenn es denn soweit ist. Und ich kriegte dann nacheinander Anrufe von Kandidaten, die sagten, es ist jetzt soweit, wir würden gerne kommen.
Was sind Momente aus den 9 Jahren, in denen Sie den Vorsitz inne hatten, die Ihnen vielleicht nicht mehr aus dem Kopf gehen?
Da gibt es vor allen Dingen zwei. Ja. Da gibt es eine Pressekonferenz, die nicht stattgefunden hat, die Christian Wulff sicherlich gut getan hätte, wenn er die wiederholte und permanente Einladung angenommen hätte, in den großen Turbulenzen 2011, 2012 zu uns zu kommen.
Er hätte dafür den Rubikon überschreiten müssen.
Ja, nur die Spree, sonst nichts. Ne? Also so weit wäre es gar nicht gewesen. Also das war ein Ding, wo ich mich auch erinnere, weil ich hätte da wahrscheinlich für vorübergehend die bekannteste Nase Deutschlands kriegen müssen, weil das in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde als Auseinandersetzung zwischen dem Bundespräsidenten und der Hauptstadtpresse. Und dann hat man nachgeguckt, wer könnte denn für alle Hauptstadtjournalisten sprechen? Da gibt es doch einen Verein der Hauptstadtjournalisten. Wie heißt der Vorsitzende? Und deswegen kamen da laufend Anrufe aus irgendwelchen Talkshows, die mich da haben wollten. Aber natürlich war es keine Auseinandersetzung zwischen Bundespressekonferenz und Bundespräsident. Und ich sah mich dann auch etwas überfordert, sämtliche 900 Meinungen der Hauptstadtkorrespondenten auf einmal in einen Satz zu fassen und habe das dann lieber den einzelnen Kollegen überlassen. Die andere Pressekonferenz ist eine, die an die ich mich wahrscheinlich auch noch lange erinnern werde, die eigentlich auch nicht stattfinden sollte. Die hatte sich nämlich, diesen Ausfall hatte sich angebahnt, als die letzte Koalition erst fast in den Mittagsstunden zurande gekommen war, Anfang 2018. Und die Leute nicht nur übernächtigt waren, sondern auch in ihre Gremiensitzung wollten und dann gesagt hatten, ach, nur 1,5 Stunden hier in der CDU-Parteizentrale und das soll es dann an Medienarbeit gewesen sein. Und dann habe ich dann massiv wiederholt daran erinnert, dass es eine Tradition ist, dass sich eine angehende Koalition mit ihren Zielen in der Bundespressekonferenz über 1,5 Stunden unseren Fragen stellt. Und als dann klar wurde, am Montag wird unterzeichnet der Koalitionsvertrag und die Signale aus der Bundesregierung und aus den Parteizentralen lauteten, vergiss es, wir kommen nicht, habe ich dann kurz entschlossen die Vorsitzenden der Oppositionsparteien eingeladen, an dem Montag den Koalitionsvertrag zu betrachten. Und als dann im Kanzleramt klar wurde, jetzt werden nur diejenigen wahrgenommen, die dagegen sind, hatten sie plötzlich doch noch Zeit gefunden. Und ganz plötzlich konnten wir dann doch eine Tradition fortsetzen, dass sich eine werdende Koalition allen unseren Fragen stellt.
Wenn wir jetzt mal vielleicht noch ein bisschen aus Ihren Erinnerungen wieder so in die Gegenwart schwenken. Wir leben da ja tatsächlich gerade in politisch sehr turbulenten Zeiten und erleben auch zum Beispiel mit der AfD eine Partei, die durchaus Demokratie und auch ihre Institutionen angreift. Inwieweit haben Sie da auch im Umgang mit Vertretern der AfD das vielleicht auch gespürt und auch gespürt, dass es für Sie als Bundespressekonferenz auch gar nicht immer mehr so einfach war, da durchzukommen?
Da war einmal der denkwürdige Auftritt von Frauke Petri, die zugesagt hatte, sich unseren Fragen zu stellen und dann, bevor die erste Frage kam, aufstand und den Saal verließ, weil sie auch die Partei und die Fraktion verließ. Das ist schon eine besondere Partei und die Moderatoren, die Leiter der Pressekonferenzen mit der AfD, die haben wiederholt Anlass gesehen, einzuschreiten, wenn pauschales Medienbashing erfolgte und dann ein paar klarstehende Sätze dazu zu fügen.
Ihr Nachfolger ist Mathis Feldhoff vom ZDF. Was geben Sie ihm mit auf den Weg?
Das bleibt dann unter uns.
Sagt Gregor Mainz von der Rheinischen Post. Er war 9 Jahre lang Vorsitzender der Bundespressekonferenz in Berlin. Hier ist was mit Medien, das unzensierte Medienmagazin.
Und wir müssen über Minecraft reden. Das ist eins, das wisst ihr, der erfolgreichsten Spieler der Welt. Also jedenfalls die Nerds unter euch, die wissen das, denen müssen wir das nicht erklären, worum es geht. Für die Noobs aber vielleicht ganz kurz die Kurzversion. Minecraft ist ein Spiel, in dem ihr euch in einer Bauklotzwelt austoben könnt. Das ist eine riesige Spielewelt, die aus Blöcken besteht, die ihr abbauen könnt, die Ressourcen dann zu neuen Gegenständen kombinieren und alles später wieder neu verbauen könnt.
Und da springen unglaublich kreative Dinge bei raus. Der Kreativmodus von Minecraft ist so ein bisschen wie Lego bauen, nur digital. Und wer hat jetzt mit Bauklotzen in Minecraft gespielt und da was Neues draus gebaut, Herr Pähler? Es ist die Organisation Reporter ohne Grenzen. Weil heute, 12. März, ist der Welttag gegen Internetzensur. Ein Reporter ohne Grenzen hat in der Minecraft-Welt eine Bibliothek eröffnet, in der ihr jetzt Texte aus Ländern findet, in denen das Internet zensiert wird und die damit auch in der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen weiter hinten liegen.
Diese Bibliothek, die nennt sich Uncensored Library, und Dennis hat heute Mittag vor unserer Sendung noch mit Christine Besse von Reporter ohne Grenzen über dieses Projekt gesprochen und sie erst einmal gefragt, ob sie uns denn auch mit auf einen Rundgang durch die Uncensored Library nehmen kann. Und was bekommen wir dort zu sehen?
Also sobald man in den Server reinkommt, ist man erstmal auf der Insel. Das heißt, man ist gar nicht direkt in der Bücherei drin, sondern es gibt noch einen riesen Vorgarten sozusagen, bevor man überhaupt reinkommt. Da ist dann eine Statue, da ist eine große Faust, die hält einen Stift, um nochmal zu zeigen, ach, hier geht es um Pressefreiheit. Und wenn man da dran vorbeigeht, dann kommt man in die Bücherei. Also man sieht dann schon dieses imposante Gebäude, das ist so ein neoklassizistischer Architekturstil. Und wenn man da reingeht, dann sieht man in der Eingangshalle unsere Weltkarte der Pressefreiheit. Also man sieht, wo ist die Zensur hoch, in welchem Land. Man kann sich über jedes Land informieren. Es sind Flaggen aufgehängt an der Decke. Und danach kommt man dann eben zu den einzelnen Räumen.
Also auch so ein Ort, an dem man sich eigentlich richtig gerne aufhält, klingt so, ne?
Ja, also es ist wirklich, man kann sich da auch treffen mit anderen Minecraft-Spielern. Ja. Man sieht dann eben, dass auch andere dort sind. Man kann sich informieren, man kann aber auch einfach nur rumlaufen und das so in sich aufnehmen. Und das ist ja auch das Ziel, dass man eben gleichzeitig Minecraft-Spieler darauf aufmerksam macht, auf das Thema.
Jetzt ist diese Bibliothek gefüllt mit Artikeln, die in ihren Herkunftsländern zensiert sind. Welche Staaten sind das? Was lernen wir über die?
Mhm. Also wir haben fünf verschiedene Länder. Das ist Ägypten, Vietnam, Saudi-Arabien, und Russland und Mexiko. Und man lernt zum Beispiel über Ägypten, da gibt es ganz repressive Maßnahmen gegen Medien. Das Medium, wo wir jetzt die Artikel von veröffentlicht haben, das ist eins der wenigen Qualitätsmedien, die es überhaupt noch gibt, aber das ist auch zensiert. In dem Artikel erfährt man dann auch was darüber, inwiefern die Gesetze oder die Regierung die Medien eben einschränkt in Ägypten.
Sie richten sich auf der einen Seite ja an Zielpublikum in diesen Staaten. Das heißt, das ist ein versteckter Ort, in Anführungszeichen, wo man dann hingehen kann und doch nochmal was sieht, womit die Zensur umgangen wird. Dazu kommen wir vielleicht später auch noch. Aber auch ein Zielpublikum in Deutschland, ja, wo Sie jetzt so ein bisschen die Pressearbeit starten und darauf aufmerksam machen. Was erhoffen Sie sich von Nutzerinnen und Nutzern, die sich das hier von Deutschland aus angucken?
Naja, wir wollen ja generell auf das Thema Internetzensur aufmerksam machen. Und in Deutschland gibt es eben auch eine große Minecraft-Community. Und für uns ist es wichtig, dass Menschen eben wissen, wie es in anderen Ländern um die Pressefreiheit bestellt ist. Und das ist nämlich nochmal ein anderer Ansatz, eben auch diese Zielgruppe zu erreichen und junge Menschen zu erreichen.
Jetzt so für einen Minecraft-Noob wie mich, wie komme ich da rein? Wie funktioniert das?
Das funktioniert über einen Serverlink. Also der heißt visituncensoredlibrary.com. Und dann muss man eigentlich nur das Spiel installiert haben und online haben, und dann kann man die Bücherei schon besuchen. Man kann sich aber auch die Karte runterladen und dann offline spielen.
Das ist ja eigentlich eine total smarte Idee. Sie nehmen Minecraft, so einen Ort, an dem Jugendliche auch weltweit unterwegs sind. Ich hatte mal auf die Nutzerzahl geguckt. Das sind, glaube ich, 145 Millionen Menschen, die das jeden Monat spielen, und hacken im Grunde das System. Woher kommt diese Idee?
Also die Idee kam eigentlich von der Agentur auch. Also ich bin selber jetzt auch keine große Minecraft-Spielerin gewesen davor. Ja. Aber wir hatten ja auch die Uncensored Playlist, und das war ja auch die gleiche Methode. Also wir wollten irgendwie über einen anderen Kanal Pressezensur umgehen. Und dadurch, dass eben Minecraft wirklich überall zugänglich ist, auch in Ägypten, auch in Russland, ist das eben eine gute Möglichkeit, um Zensur zu umgehen.
Jetzt ist Minecraft digitales Logo, Lego, Sandbox nennt man dieses Spielgenre. Man kann Dinge bauen, aber eben auch wieder abreißen und neu bauen. Nichts ist statisch, zumindest wenn man das Spiel so in seinen Grundzügen kennt. Wie standfest und statisch ist denn jetzt Ihre Bibliothek darin? Oder kommt jetzt jemand aus Saudi-Arabien und reißt das Ding gleich wieder ein?
Das geht zum Glück nicht. Also die Bücherei ist so geschützt, wie sie auch gebaut wird. Das ist ja wirklich auch ein Kunstwerk, kann man sagen. Mhm. So viel Arbeit, wie da drin steckt. Aber was wir schon wollen, ist, dass sie noch weiter wächst, in dem Sinne, dass mehr Inhalt dazu kommt. Also wir wollen, dass mehr Journalisten ihre Artikel hochladen können. Das würde dann aber auch über uns funktionieren.
Das wollte ich gerade fragen, weil theoretisch könnte dann ja auch jemand da seine eigenen Bücher reinstellen, die gefüllt sind mit Propaganda, oder?
Genau, das verhindern wir eben dadurch, dass es nicht zugänglich ist, also nur über uns dann und DDB.
Also wie eine Bibliothek und Bibliothekarinnen, Bibliothekare von Ihnen wachen darüber, was dort zu finden ist, richtig?
Genau.
Theoretisch könnte es doch schnell jetzt auch passieren, dass Staaten, deren Bürgerinnen und Bürger das Ziel der Uncensored Library sind, die fünf Staaten, die Sie auch eben genannt hatten, Ägypten, Vietnam, Saudi-Arabien, Russland, Mexiko, den Zugang zu Minecraft einfach sperren. Wer so eine Zensurinfrastruktur hat bei sich im Land, der kann das doch auch jetzt auf dieses Spiel anwenden, oder nicht?
Ja, also zum Glück geht das auch nicht. Also Minecraft ist ja nicht einfach nur ein Spiel, sondern das besteht aus Tausenden von Servern weltweit. Und einer davon ist eben unsere Library. Wenn diese Library doch gesperrt werden sollte oder zensiert werden sollte, was wir natürlich verhindern versuchen, dann haben hoffentlich schon in der Zwischenzeit tausende andere Spieler die Karte runtergeladen und auf ihren eigenen Servern hochgeladen. Also die wird sich vervielfältigen durch andere Minecraft-Spieler. Das heißt, man kann sie eigentlich nicht mehr aufhalten.
Sagt Christine Besse von Reporter ohne Grenzen über die Uncensored Library, eine Bibliothek in der Minecraft-Welt, in der Texte aus Ländern zu finden sind, in denen das Internet zensiert wird.
Damit sind wir am Ende angelangt und blicken auf nächste Woche, wo wir nicht wissen, was uns hier in Was mit Medien erwartet. Denn wir hatten vor und haben im Moment zumindest noch
fragt sich noch wie lange,
zu berichten vom Deutschen Podcastpreis. Und ich habe heute den Organisatoren geschrieben, sagt mal, Coronavirus. Und sie haben geantwortet, morgen Vormittag fällt die Entscheidung, ob der Deutsche Podcastpreis stattfindet, verschoben wird oder dann erst im kommenden Jahr seine Erstauflage findet. Wir bleiben da dran und schauen dann, was wir in der kommenden Woche machen werden. Bis dahin wünschen wir beide euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.